Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwischenspiel, dem Podcast aus dem Opernhaus Zürich, sagt Ihnen Michael Küster am Mikrofon. Am 6. Februar dieses Jahres ist Nello Santi gestorben, eine Musiklegende und ein Dirigent, der gerade für das Opernhaus Zürich entscheidende Bedeutung hatte. Schließlich war er dem Theater über 60 Jahre lang verbunden. Aber man darf nicht vergessen, dass sein Wirkungskreis weit über Zürich hinausreichte. An vielen weltberühmten Opernhäusern von Wien bis New York ist Nello Santi aufgetreten. Und er hat vor allem im italienischen Repertoire prägende Maßstäbe gesetzt. Dieser Podcast deshalb In Memoriam Nello Santi. Ins Studio habe ich mir kompetente Unterstützung eingeladen. Mein heutiger Gast ist promovierter Musikwissenschaftler. Er war Künstleragent und leitet heute eine philanthropische Stiftung in Zürich. Er hat ganz viel zu Giuseppe Verdi und zur italienischen Oper publiziert und er ist ein ausgewiesener Nello Santi-Kenner. Herzlich willkommen, Matthias von Orelli.
Guten Tag.
Matthias, woher kommt deine Begeisterung für Nello Santi?
Na, die Begeisterung, die ist ganz einfach zu erklären. Ich war als Student zahlreiche Abende im Opernhaus Zürich mit Studentenkarte und es gab einen Dirigenten, der mich von Anfang an in den Bann gezogen hat. Und das war eben Nello Santi, weil ich bei ihm Abende erlebt habe, wie eigentlich kaum bei einem anderen Dirigenten. Und ich darf mich glücklich schätzen, dass daraus dann in den Jahren eigentlich eine sehr schöne Freundschaft geworden ist.
Was hat ihn von den Dirigenten unterschieden, die du sonst in Zürich erlebt hast?
Was mir schon sehr früh aufgefallen ist, dass auch wenn ich eine Oper, nehmen wir Tosca, nehmen wir Rigoletto, 5 oder 6 Mal hintereinander gehört habe, dass es diese feinen Nuancen gab, wo ich schon früh feststellte, wie er in der Lage war, auf die Tagesform eines jeden Sängers einzugehen. Und das hat mich wirklich fasziniert, weil jeder Abend klang anders und jeden Abend hat er irgendwie zu einem Erfolg gebracht, der von Emotion getrieben war. Und für mich war das dann eigentlich der Standard, wie italienische Oper zu klingen hat.
Bevor wir weiterreden, stimmen wir uns doch auch musikalisch auf Nello Santi ein. Hier ist die Ouvertüre zu Il Segreto di Susanna von Ermanno Wolf-Ferrari. Es spielt das Pariser Konservatoriumsorchester unter Leitung von Nello Santi.
Thank you.
die Ouvertüre zu Ermanno Wolf-Ferraris Oper Il Segreto di Susanna. Nello Santi leitete das Pariser Konservatoriumsorchester. Vor ein paar Jahren hat Nello Santi die gesamte Oper auch in Zürich dirigiert. Und das Geheimnis dieser Susanna, das besteht übrigens einzig und allein in der Tatsache, dass sie Raucherin ist. Matthias von Orelli ist im Studio, Nello Santi-Kenner, Nello Santi-Spezialist. Du hast gesagt, ihr wart befreundet. Wie ist diese Freundschaft entstanden?
Diese Freundschaft ist so entstanden, dass ich nach diesen zahlreichen Opernhausbesuchen jeweils am Bühnenausgang stand und Autogramme abgeholt habe. Ich habe ein Buch voll mit unzähligen Nello Santi-Unterschriften. Es waren eben nicht nur Unterschriften, sondern hat dann je nach Stück, welches er dirigiert hatte, noch kleine Notenausschnitte hineingezeichnet oder ein Zitat des Textes, was mich natürlich sehr glücklich gestimmt hat. Und nachdem ich dann einfach dutzende Male immer wieder da stand, bin ich dann nach und nach auch mit seiner Frau und mit den Kindern in Kontakt geraten. Und daraus ist dann wirklich diese enge Beziehung und ja, man darf wirklich sagen, auch Freundschaft entstanden zur Familie.
Du hast vor fast 20 Jahren schon eine große Festschrift über Nello Santi vorgelegt, bis heute eine der gültigen Publikationen über diesen Dirigenten. Was war der Anlass?
Ja, der Anlass war einerseits natürlich das Verdi-Jahr, wo ich mich auch musikwissenschaftlich sehr stark mit diesem Komponisten auseinandergesetzt habe. Und zudem war es mir wirklich ein Anliegen, dass ich gesagt habe, irgendwann muss doch irgendetwas über diesen Mann geschrieben werden. Denn ich war immer ein bisschen traurig und auch erstaunt, dass es relativ wenig Aufnahmen gibt und relativ wenig Geschriebenes über ihn. Und da war das eine gute Gelegenheit. Es war ja dann auch noch kombiniert mit seinem Geburtstag. Und so gab es dann diese Nello Santi-Festschrift im Verdi-Jahr. Und das war doch eine sehr spannende Auseinandersetzung mit ihm als Person und vor allem auch mit zahlreichen seiner Wegbegleiter, die sich dann bereit erklärt haben, etwas in diesem Buch zu schreiben. Und wie du richtig gesagt hast, es ist eben eine sehr schöne Erinnerung an ihn, auch mit einem musikalischen Tondokument hinten drin, mit ein paar Aufnahmen von ihm.
Man spricht im Zusammenhang mit Nello Santi immer gern davon, er sei die verkörperte Italianità. Was macht denn Italianità bei einem Dirigenten aus?
Ich denke, dass aus unserer Sichtweise jetzt, nennen wir uns mal Nordeuropäer, Italianità gerne so verstanden wird, dass es eben nach Italien klingt und vielleicht auch nach Italien riecht und so weiter und so fort. Und dass wir das teilweise vielleicht fast ein bisschen fahrlässig benutzen. Wenn man das aber sehr genau nimmt, jetzt im Falle auch von Nello Santi, dann hat das eben vor allem mit einer sehr, sehr tiefen Kenntnis der italienischen Musikkultur zu tun, dem genauen Wissen, warum welche Musik wo entstanden ist und eben auch die Verbindung von der Musik zur italienischen Erde, wenn man das so sagen will, was ja auch mit Nello Santis Leben zu tun hat. Und ich glaube, diese tiefe Kenntnis der Entstehung und der Musikgeschichte hat man bei Nello Santis Interpretation immer wieder gehört. Und ich denke, so ist dieser Begriff Italianità in seinem Zusammenhang sicher auch richtig einzuordnen.
Das Opernhaus Zürich war für Nello Santi das Haus, dem er am längsten verbunden gewesen ist. Mehr als 60 Jahre hat er im Orchestergraben gestanden, 94 Premieren geleitet, über 1000 Vorstellungen. Wie kam das Engagement in Zürich eigentlich zustande?
Ja, er war ja zuerst ein sehr junger Dirigent, der vor allem in Italien tätig war. Und dann kamen meines Wissens erste Engagements in Lyon. Und ich glaube, dort wurde man aufmerksam auf ihn und hat ihn nach Zürich erstmals eingeladen, wo er ja dann mit einer deutschen Aufführung von Macht des Schicksals aufgetreten ist. Und sehr schnell wurde den hiesigen Kulturverantwortlichen klar, dass das ein Juwel ist, was hier ist. Und man hatte natürlich vorher noch keinen Anwalt für die italienische Musik da. Es war eben auch der Zeitpunkt, wo es langsam begann, dass die Opern wieder in Originalsprache aufgeführt wurden. Und so war das natürlich ein glücklicher Moment, diesen jungen, aufstrebenden und kompetenten Dirigenten ans Haus holen zu können.
Also diese Macht des Schicksals war im September 1958 und dann ging es aber sehr schnell weiter. Schon im Januar 1959 kommt Lucia di Lammermoor auf Italienisch und es ist, naja, fast schicksalhaft, dass Lucia dann 60 Jahre später, 2019, auch die letzte Oper sein sollte, die er hier dirigiert hat. Das waren ja wirklich noch einmal ganz besondere Vorstellungen, Matthias.
Also erstens hat man gemerkt, dass ihm dieses Werk natürlich sehr nahe war. Der Gang aufs Podium war in der Zwischenzeit doch recht beschwerlich geworden. Aber sobald er oben stand, war immer diese Vitalität da und diese volle Kenntnis. Und all diese Abende waren eigentlich ein reiner Steigerungslauf bis zur allerletzten Vorstellung. Und ich werde sicher nie vergessen, dass das Publikum ihn jeweils mit stehenden Ovationen begrüßt hat, als er den Orchestergraben betreten hat. Und ich glaube, das zeigt auch, was er in Zürich und für Zürich gemacht hat.
Also große, große emotionale Momente. Matthias, du hast gesagt, Italianità liegt begründet in der Verwurzelung in der italienischen Erde. Er ist 1931 in dem Städtchen Adria, südlich von Padua in Venetien, zur Welt gekommen. Aber wie ist er zur Musik gekommen überhaupt?
Also das war meines Wissens wirklich ein Zufall. Seine Eltern waren ja nicht musikalisch irgendwie tätig oder Künstler. Die Mutter war Lehrerin und der Vater war Inhaber eines Kolonialwarengeschäfts. Und offenbar haben sie ihn mit 3 Jahren zu einer Open-Air-Vorstellung von Rigoletto mitgenommen. Und das schien damals der entscheidende Moment gewesen zu sein. Und er hat ja später dann immer wieder gesagt, er hätte schon sehr früh gesagt, diese Oper werde ich als Erste dirigieren. Und das war ja dann auch so, dass er mit 20 Jahren mit Rigoletto in Padua debütiert hatte. Also das schien wirklich mit 3 Jahren eine sehr schicksalshafte Begegnung mit dieser Verdi-Oper gewesen zu sein.
Was mich bei der Karriere von Nello Santi immer so ein bisschen wundert, ist, dass ihm so an diesem Pulstar-Status offenbar ja gar nicht so wahnsinnig viel gelegen war. Also er hat diese Karriere nicht betrieben, um viele Plattenaufnahmen zu machen, um von Plattencovern einem entgegenzulächeln, sondern ich glaube, er hat wirklich die Bühne gebraucht, den Moment des Theaters.
Ich glaube, er hatte auch die Vorstellung, dass gerade Oper eben Theater ist und Theater ist nun mal ein Live-Erlebnis. Und wenn man in seine frühesten Jahre schaut, während seiner Ausbildung, er hat ja diese Theaterluft wirklich auch aufgesogen. Er war Souffleur, er hat die Banda hinter der Bühne dirigiert. Er ist eingesprungen, wenn irgendwo mal ein Instrumentalist gefehlt hat. Also das war ihm, glaube ich, wirklich wichtig. Und er hielt relativ wenig von diesen teilweise vielleicht künstlichen Aufnahmen, sondern ihm ging es eben um dieses Momentum und um diese Emotionen, die am jeweiligen Abend entstehen konnten. Und das war, glaube ich, für ihn sehr, sehr wichtig. Und vielleicht kann man auch ergänzen, dass er auch als Mensch, so wie ich ihn kannte, gar nicht darauf bedacht war, da zum großen Star zu werden. Er hat sich als Anwalt dieser Musik gesehen, stand im Dienst dieser Musik und war dann aber auch sicher glücklich, nach einem erfolgreichen Abend im Freundeskreis schön essen zu gehen und auch über andere Sachen zu sprechen.
Das ist, glaube ich, wichtig. Die eigene Person tritt zurück hinter den Komponisten. Er ist immer der Interessenvertreter des Komponisten, der das jeweilige Werk so gut wie möglich irgendwie in die Gegenwart holen will. Was war ausschlaggebend für Nello Santi, dass er Zürich über all die Jahre die Treue gehalten hat?
Ja, ich denke einerseits natürlich die Ausgangslage, die ihm hier geboten wurde. Also sicher mal, dass man ihm hier als jungen Dirigenten einen Vertrag angeboten hat. Auch die Möglichkeit, in seinem Kernrepertoire hier groß aufzutreten. Und dann kam natürlich nachher auch die persönliche Bindung dazu, dass er hier am Haus seine spätere Frau kennengelernt hat. Die Kinder sind hier zur Welt gekommen und aufgewachsen. Also er war ja dann voll und ganz eigentlich ein Schweizer und ein Zürcher, wie er auch immer wieder betont hat. Also das zeigt natürlich, dass er hier wirklich eine Heimat gefunden hat.
Das war das Schöne, dass man ihm auch auf der Straße begegnen konnte, ihn im Tram treffen konnte, so als ob es das Natürlichste von der Welt ist. Was mich immer begeistert hat, war, dass in Nello Santis Aufführung eigentlich nichts dem Zufall überlassen wurde. Gerade in den Ensemble-Szenen hatte er die Zügel immer fest in der Hand. Wir hören jetzt mal in solch eine Ensemble-Szene hinein. Das ist das Finale des ersten Aktes aus Gioachino Rossinis Barbiere di Siviglia. In unserem Ausschnitt erleben wir Veselina Casarova als Rosina, Nikolai Giaurov als Basilio, Reinaldo Macias als Alma Viva, Manuel Lanza als Figaro, Carlos Chausson als Bartolo und Elisabeth Rey Magnusson als Bertha. Außerdem Chor und Orchester der Oper Zürich unter Leitung von Nello Santi, das Ganze aufgenommen im Jahr 2001. Finale des ersten Aktes aus Gioachino Rossinis Barbiere di Siviglia haben wir gehört. In unserem Live-Mitschnitt aus dem Jahr 2001 hörten wir Veselina Kasarova, Nikolai Giaurov, Reinaldo Macias, Manuel Lanza, Carlos Chasson und Elisabeth Magnusson. Außerdem natürlich das Orchester der Oper Zürich unter Leitung von Nello Santi. Und Matthias, wir haben Nello Santi wirklich am Pult gerade vor unserem inneren Auge gesehen, wie er da die Zügel in der Hand hält.
Ja, das hat mich eben immer so beeindruckt, wenn er dann da stand und eigentlich über das Orchester das Bühnengeschehen gelenkt hat und gerade bei diesen großen Ensemblestücken er in der Lage war, jedem einzelnen Sänger seinen Einsatz zu geben, damit er wusste, wo er ist, und dahinter noch der Chor. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, warum dass man gerade in Italien dem Operndirigenten Maestro Concertatore und Direttore d'Orchestra gleichzeitig sagt, eben nicht nur der Orchesterdirigent, sondern eben auch der Lenker des Geschehens auf der Bühne. Und ich finde, das ist bei diesem Beispiel gerade sehr schön zu erleben gewesen, wie er da eben alles zusammenhält und das auch steigert zu einem großartigen Finale.
Wenn er der Lenker des Geschehens auf der Bühne ist, degradiert er dann den Regisseur?
Ja gut, über das könnten wir natürlich jetzt eine weitere Stunde sprechen. Es ist, glaube ich, bekannt, dass Nello ja gerne die Regisseure als Terroristen der Oper bezeichnet hat. Und um das vielleicht zu relativieren, das kommt sicher von daher, dass Nello Santi so stark aus der Entstehung dieser Werke gedacht hat, diese Texte gekannt hat, die Musik gekannt hat, dass er sicher immer in erster Linie die Musik gesehen hat und die Regie oder die Inszenierung war ein Hilfsmittel, aber für ihn stand natürlich das musikalische Werk ganz eindeutig an oberster Stelle. Und es ist ja bekannt, dass er durchaus seine Meinung bekannt geben konnte, wenn ihm dann irgendwelche inszenatorischen Einfälle nicht gepasst haben. Und man hatte teilweise auch in Zürich gemerkt, wenn dann eine Wiederaufnahme kam, dass gewisse Passagen wurden dann neu gespielt, wenn der Regisseur vielleicht nicht mehr da war, dass er einfach gesagt hat, das funktioniert musikalisch nicht, ich brauche die Sänger dort und dort und das hat Priorität für ihn.
Viele Sänger, die bekommen bei der Erwähnung des Namens Nello Santi wirklich ein Leuchten in den Augen. Er wird von ihnen als ein wahrer Sängerdirigent verehrt. Was war so speziell in der musikalischen Kommunikation zwischen Santi und seinen Sängerinnen und Sängern?
Meiner Meinung nach hat Nello Santi wirklich die Sänger so wahrgenommen, dass er sie unterstützen und tragen will bei einer Opernaufführung. Und er war sich während einer ganzen Vorstellung bewusst, wie das Orchester zu klingen hat, so dass der Sänger bestmöglichst zu hören, zu verstehen ist. Damit einher geht natürlich auch eine sehr intensive Probenarbeit. Nello Santi war in der Lage, jedem Sänger, jeder Sängerin sehr viel auch über den Hintergrund des zu singenden Texts weiterzugeben, sodass diese vermutlich noch mehr gelernt haben, als wenn sie einfach diese Musik einstudiert haben. Und da er natürlich eben diese Sängerinnen und Sänger getragen hat, fühlten sich wohl die meisten auch sehr wohl, mit ihm auf der Bühne stehen zu können.
Also er hat sie wirklich auf Händen getragen, was dazu führte, dass sie eben auch der Emotionalität in ihren Rollen wirklich den größten Raum geben konnten. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass Nello Santi alle Werke auswendig dirigiert hat.
Das war sicher eine Gabe, die er hatte. Er hat aber auch sehr, sehr viel dafür investiert und diese Werke halt sehr, sehr präzise, minutiös geprobt. Und das gab ihm erstens die Möglichkeit, den Sängern dieses Wissen weiterzugeben, aber es gab ihm eben auch die Möglichkeit, jeden Abend sich ganz auf den Sänger zu konzentrieren. Er war nie mit seinem Gesicht in der Partitur versteckt, sondern sein offenes Gesicht war immer klar für die Sänger zu sehen. Hinzu kommt, wenn man ja Nello Santi beim Dirigieren zugesehen hat, er hat ja den Text auch laufend mitgesungen. Also wenn es mal einen Hänger gab und der Sänger vielleicht gerade ungünstig stand, war auch Nello in der Lage, hier den Text noch einzuwerfen. Das hat mich auch immer so fasziniert. In gewissen sehr emotionalen Momenten hat es ja auch Momente gegeben, wo irgendein Sänger aus irgendwelchen Gründen eingebrochen ist. Und dann war sich ja der Maestro nicht zu schade, einfach weiter zu singen, damit die Gesamtstruktur singt, was dann zu verwunderten Blicken auf der Bühne und im Zuschauerraum geführt hat. Aber es waren dann halt eben diese Momente, wo man auch gemerkt hat, wie stark er selber in der Musik drin ist.
Man muss, glaube ich, sagen, dass die Kenntnis dieser Partituren hat sich nicht beschränkt auf die Gesangspartien, sondern umfasste natürlich auch das gesamte Instrumentarium.
Genau, und das hat man ja auch bei den Proben gesehen, wenn er zum Beispiel Orchesterproben gemacht hat, die er in der Regel ja auch auswendig dirigiert hatte, wo er wusste, wo welche Ziffer stand. Er konnte alles mit Solfège, konnte er die Notenlinien vorsprechen, er konnte jedem Instrument sagen, was jetzt wo wie zu spielen sei. Also er war wirklich ein allumfassend Wissender, wenn es um seine Partituren ging.
Das Publikum hat ihn geliebt, nicht nur in Zürich. Und man wusste eigentlich, wenn man zu Nello Santi geht, da kann eine Inszenierung auch ja, im Grunde noch so verstaubt sein, musikalisch. War es mit diesen Dirigenten eigentlich immer ein Erlebnis, intensiv, frisch, differenziert und saftig. Er hat die schon erwähnte Italianità wirklich gelebt, ohne sie zu zelebrieren. Im Laufe seines Lebens hat er mit ganz vielen Sängerinnen und Sängern gearbeitet und so manche Karriere natürlich auch von ihren Anfängen an begleitet. Also denken wir nur an die junge Joan Sutherland oder auch an die von Placido Domingo. Mit Placido Domingo hat er 1971 eine Platte aufgenommen, die sich am Repertoire des legendären Tenors Enrico Caruso orientiert hat. Dazu gehörte auch die Partie des Dick Johnson in Giacomo Puccinis Oper La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen. Wir hören die berühmte Arie Quella mi creda libero, Placido Domingo und das London Symphony Orchestra unter Leitung von Nello Santi. Placido Domingo war das als Dick Johnson in der Oper La Fanciulla del West von Giacomo Puccini. Placido Domingo hat Nello Santi ein musikalisches Genie genannt. Einer von vielen Sängern, die so gedacht haben wahrscheinlich.
Im Laufe seiner Karriere hat Nello Santi mit so vielen großen Sängern zusammengearbeitet, wo, glaube ich, auf beiden Seiten sehr viel Respekt füreinander da war. Und wenn man heute sieht, mit wem er alles zusammengearbeitet hat, dann wird man natürlich fast neidisch, wenn man vielleicht auch sieht, was die heutige Sängerauswahl ist. Nello Santi hat einmal gesagt, wenn er vor 30, 40 Jahren Rigoletto hat machen wollen, dann hätte er vielleicht 10 Rigolettos zur Verfügung gehabt. Und das sei natürlich immer schwieriger geworden, aus seiner Sicht zumindest. Und ich habe auch festgestellt, dass er eine sehr menschliche Nähe zu diesen Künstlern teilweise hatte. Es waren sicher auch Freundschaften dabei, wo man sich, auch wenn man nicht zusammen musiziert hat, ausgetauscht hat, telefoniert hat, um sich ein bisschen über das jeweilige Leben und Kulturgeschehen im jeweiligen Land auszutauschen. Und da gibt es sicher sehr viele Freundschaften mit großen Sängerinnen und Sängern, die er gepflegt hat. Und was mich eigentlich dann auch sehr beeindruckt hat, ist, wie er zunehmend auch junge Sänger, die am Anfang der Karriere standen, auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, fast unter seine Fittiche genommen hat und sie gefördert hat. Am Beispiel jetzt von Zürich könnte man Piotr Beciala nennen. Ich denke an diese Rigoletto-Aufführungen, an Ballo in Maschera, wo Beciala ja selber auch gesagt hat, das war für ihn eine entscheidende Begegnung für die Erlernung des italienischen Repertoires. Oder nehmen wir Ismael Jordi von den letzten Lucia-Aufführungen, der ja wirklich auch gesagt hat, das sei für ihn eine Offenbarung gewesen, als junger Tenor mit diesem großartigen Musiker zusammenarbeiten zu können.
Also das war gar nicht so, dass Nello Santi nur in die Vergangenheit geschaut hat, sondern sehr am musikalischen Tagesgeschehen auch teilgenommen hat bis zuletzt.
Er war ausgezeichnet über alles informiert. Er hatte überall auf der Welt, könnte man sagen, seine Informanten. Er wusste eigentlich immer über alles Bescheid. Und ich möchte hier sagen, nicht nur über das, was in der Musik passiert ist, aber dort natürlich am meisten. Und ja, er hat sich sehr stark für junge Künstler immer wieder eingesetzt. Er hat ja auch einmal ein Konzert dirigiert mit dem Schweizer Jugend-Sinfonieorchester. Er hat in Italien einen jungen Komponisten unterstützt. Also er war sehr interessiert, auch zu sehen, was junge Menschen musikalisch tun.
Mit Puccinis Fanciulla del West sind wir jetzt in Amerika angekommen. Nello Santi und die Metropolitan Opera in New York, das war auch eine ganz besondere Verbindung. Worin lag für Nello Santi der Reiz dieses riesigen Theaters?
Es war auch dort so, dass er sehr schnell dort zum Anwalt für die italienische Musik wurde, an diesem großen Haus. Er hatte dort sicherlich ein Pool an Sängern, mit dem er großartige Zusammenarbeiten ermöglichen konnte. Es herrschte sicher dort großmehrheitlich auch ein Inszenierungsstil, der ihm sehr entgegenkam. Er hatte ein Orchester, das auf einem Top-Niveau war, das ihn verehrte und liebte. Und es gab ja anfänglich, als er die ersten Jahre dort war, auch ein bisschen Kritik, dass jetzt dieser Nello Santi hier sei. Und das wurde dann immer leiser und immer gelobter im Laufe der Zeit. Und am Ende hat man gesagt, er war für das italienische Repertoire an der Metropolitan zuständig. Kommt hinzu, dass er in dieser Stadt auch viele Freunde getroffen hat und durch das, dass er so viele Zeit dort verbracht hat, fast jedes Jahr, war das sicher für ihn auch eine Art Zuhause dort.
Wir bleiben bei der schon oft erwähnten Italianità. Wie ist es ihm gelungen, die über den Atlantik nach Amerika zu transferieren?
Ja, das war ganz alleine durch seine Person. Er kam vor ein Orchester, die vermutlich großmehrheitlich Englisch sprachen, war aber in der Lage, ihnen eben seine Interpretationen auch so darzulegen, dass sie es aufgenommen haben. Und da steckt sicher unglaublich viel Arbeit dahinter, Überzeugungsarbeit, künstlerische Arbeit. Und dann standen natürlich auf der Bühne die großen Sänger des italienischen Repertoires, die er auch aus Europa kannte. Von dem her, denke ich, war das dann ein leichtes, dort auch erfolgreich zu sein.
Du hast diese besondere Beziehung zu New York schon gerade erwähnt. Diese Verbindung zu der Stadt hörte nicht an der Tür der Metropolitan Opera auf, sondern hat sich wirklich auf die ganze Stadt bezogen. Ich kann vielleicht sagen, ich erinnere mich gut an eine Begegnung im September 2009. Ich war mit einer Freundin in New York und auf der Fifth Avenue bogen plötzlich Nello Santi und seine Frau um die Ecke und wir waren sofort in einem Gespräch über New York und er hatte augenblicklich eine Restaurantempfehlung parat, also jemand, der sehr am Leben dieser Stadt auch teilgenommen hat.
Ja, und das habe ich dann auch festgestellt. Er ist dann teilweise auch in Broadway-Shows gegangen, weil ihn das auch interessiert hatte, das mal zu sehen. Und wie gesagt, ich habe das auch erlebt, als ich in New York war. Er war da auch irgendwie zu Hause, er hat gewusst, wo was läuft. Diese Verbindung war doch sehr, sehr eng und nachhaltig.
Die Sängerin in der folgenden Aufnahme, die ist in Europa leider gar nicht so bekannt geworden, wie sie es wirklich verdient hätte. In Amerika war sie ein Star und eine der wandlungsfähigsten Sängerinnen im Met-Ensemble, Eileen Farrell. Wir hören sie als Santuzza in Pietro Mascagnis Oper Cavalleria Rusticana.
Ooh.
Eileen Ferrell war das als Santuzza in der Oper Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni. Nello Santi dirigierte in diesem Live-Mitschnitt das Orchester der Metropolitan Opera New York. Matthias, wir wollen vielleicht noch ein bisschen über den Menschen Nello Santi sprechen. Du hast schon seine Bodenständigkeit erwähnt. Was hat Nello Santi ausgemacht?
Ich denke, Nello Santi wusste bis zu seinem Tod ganz genau, von wo er herkam und war sich auch bewusst, was er erreicht hat in seinem Leben mit dem Studium, mit der Erfahrung, die er gesammelt hat, mit den unzähligen Aufführungen. Trotzdem blieb er, soweit ich das beurteilen kann, ein ganz normaler Mensch, dem es ums Menschsein ging, der eben sich nicht als Pultstar sah, der seine Aufgabe darin sah, diese Opern möglichst getreu dem Komponisten aufzuführen. Und ich spürte eigentlich diese Verbundenheit, sicher auch mit seiner Heimat, mit seiner Herkunft immer wieder. Das hat man auch gemerkt, wenn man in Italien war und gerade vielleicht auch, wenn er Verdi dirigiert hat, hatte ich immer den Eindruck, man spürt, dass hier etwas fast Symbiotisches ist zwischen Giuseppe Verdi und Nello Santi, so wie die beiden sicher ganz individuell, aber doch menschlich und sehr bei ihrer eigenen Person geblieben sind.
Also wenn ich mich erinnere, dann ist es als erstes eigentlich diese entwaffnende Menschlichkeit, die mir einfällt, wenn ich an ihn denke. Also wenn man ins Opernhaus kam und ihm begegnete, er war immer wahnsinnig freundlich und hatte für jeden im Grunde genommen eine Minute, um zwei oder drei Sätze zu wechseln. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Anekdoten auch über Nello Santi im täglichen Leben.
Ja, sicher, das war natürlich auch oder hängt damit zusammen, dass er wirklich ein sehr humorvoller Mensch war. Ich kann mich erinnern, dass ich fast jedes Mal, wenn ich ihn traf, hat er mir eine ganze Sammlung neue Witze erzählt. Das waren teilweise Witze, es waren teilweise Wortspiele. Das war unglaublich, dieses Repertoire, das er da hatte. Und dieses Humorvolle, dieses Menschliche, das hat ihn wirklich ausgezeichnet bis zum Schluss. Und ich erinnere mich auch an viele Momente, wo man zusammensaß in einem Restaurant und er hatte für jeden ein gutes Wort, er war aufmerksam für jeden, der um ihn herum stand und das war doch eine sehr große Menschlichkeit, die man da immer erleben durfte. Ich darf hier aber auch ergänzen, es gab sicher auch das andere Momentum, also er konnte dann teilweise auch sehr ungeduldig und wütend sein und ich habe einmal erlebt, als er Falstaff in Buenos Aires gemacht hat, als irgendwie nicht klar war, ob die Gagen bezahlt werden könnten. Das war auch gerade während einer Finanzkrise des Landes. Und da wurde er dann also wirklich sehr, sehr verärgert und sehr deutlich. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo er dann also wirklich dem Direktor gesagt hat, er bleibe in der Garderobe und würde nicht dirigieren, bevor nicht ein Teil der Gage jetzt endlich an ihn übergehen würde. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, wie er dann wirklich mit voller Kraft da seine Meinung kundgetan hat.
Aber die Gewitterwolken konnten bei ihm auch ganz schnell wieder verrauchen. Das war auch ein Vorzug von ihm.
Sicher, und ich glaube, er war auch nicht nachtragend.
Du hast von Rigoletto als eine Art Schicksalsoper für Nello Santi gesprochen. War das auch die Lieblingsoper von ihm?
Ich hatte immer so den Eindruck, seine Lieblingsoper ist die, die er jeweils gerade dirigiert. Aber ich glaube schon, dass Rigoletto ein ganz zentrales Werk in seinem Schaffen ist. Erstens ist es ein zentrales Werk in Verdis Schaffen. Das hat Santi immer wieder betont bei allen Verdi-Opern, die er ja gekannt hat. Hat er immer gesagt, das Dreigestirn von Rigoletto, Traviata und Trovatore sei für ihn wirklich etwas vom Besten, was Verdi komponiert hat. Und ich glaube, Rigoletto in der Anlage der Oper lag ihm einfach auch. Es gibt wirklich in dieser Oper so viele Facetten, die man auch als Dirigent herausstreichen kann. Und ich glaube, da fühlt er sich wirklich zu Hause mit diesem Stück.
Ein Stück, mit dem man nicht fertig wird, beginnend im dritten Lebensjahr von der ersten Begegnung bis eigentlich ganz zuletzt. Wir hören hinein in das Duett Gilda Rigoletto aus dem zweiten Akt. Der Schlussteil, Si Vendetta, der hat es in Zürich ja wirklich zum Kultstatus gebracht. Nicht selten musste Nello Santi ihn unter den Ovationen des Publikums wiederholen lassen. Und das war dann ja irgendwann ein Moment, auf den man regelrecht gewartet hat, Matthias.
Ich würde behaupten, dass Nello Santi sich auch immer gefreut hat, wenn es zu diesen Ovationen kam, weil er natürlich auch wusste, dass er sehr entscheidend daran teilhatte, dass es zu dieser Wiederholung kam. Und auch das wird man jetzt vermutlich gerade hören. Er hat die beiden Sänger in diesem Duett eben so klug begleitet, dass jede und jeder genau dann die Stärke zeigen konnte, um eben dann zu diesem Jubel hinreißen zu lassen.
Unser Mitschnitt führt uns zurück in das Jahr 2006. Damals auf der Bühne zwei Lieblinge des Zürcher Publikums, Leonucci als Rigoletto und Elena Moszuk als Gilda. Duett Rigoletto-Gilda aus dem zweiten Akt, dessen Schlussteil nicht selten wiederholt werden musste. Hier sangen gerade Elena Moszuk und Leonucci. Nello Santi leitete in diesem Live-Mitschnitt von 2006 das Orchester des Opernhauses Zürich. Ja, Matthias, Nello Santi und Giuseppe Verdi, das ist ein Kapitel, über das man wahrscheinlich mehr als eine Stunde sprechen könnte.
Wir haben ja glücklicherweise mit den Aufnahmen, die es heute gibt, eine sehr schöne Erinnerung daran, wie und was Nello Santi alles dirigiert hat von Giuseppe Verdi. Eben auch nicht nur die bekannten Werke, er hat sich auch den weniger bekannten Werken von Verdi angenommen. Und ich habe das sehr oft erlebt, dass er bei Verdi wirklich zu Hause war. Und es gibt eben diese Anekdote, als im Verdi-Jahr Nello Santi ein Konzert dirigiert hat vor dem Geburtshaus von Giuseppe Verdi in Le Roncole. Und als Nello Santi spät abends mit seiner Gesellschaft nach Hause ging, waren einige Arbeiter dort und haben das Konzertpodium der Freiluftkonzerte abgebaut. Und das war sehr schön, wie dann Nello Santi zu diesen Arbeitern hinging, mit denen Worte gewechselt hat und sich bedankt hat. Und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, so war es wohl mit Verdi, als der, man sagte ja, er sei der Bauer von Busseto gewesen, jeweils durch dieses Örtchen ging und dieser Wohltäter auch war für diese ganze Gegend. Und in diesem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass hier Nello Santi und Giuseppe Verdi vor mir stehen würden.
Wenn du sagst Busseto, Nello Santi, Verdi, dann kommen wir natürlich auf eine andere Lebensfreundschaft von Nello Santi und das war die Freundschaft zu dem Tenor Carlo Bergonzi.
Richtig, und Carlo Bergonzi war für Nello Santi sicher der Inbegriff des Verdi-Tenors. Man kann das sehr schön nachhören in diesem wunderbaren Album mit allen Verdi-Arien. Und so wie eben Bergonzi sich als Tenor ganz dieser Musik von Giuseppe Verdi verschrieben hat, sich als Anwalt diese Musik verstanden hat, so war es mit Nello Santi als Dirigent. Und die beiden haben sich, glaube ich, wirklich ausgezeichnet verstanden. Und das war natürlich schon eine Zusammenkunft zweier großartiger Künstler, die, glaube ich, genau auf derselben Linie musikalisch und künstlerisch waren. Und es ging wirklich ganz alleine um die Musik.
Dieses Verdi-Projekt, was die beiden zusammen realisiert haben, das war ja damals wirklich etwas ganz Einzigartiges, bis daher nicht dagewesenes. Sie haben alle, oder sagen wir fast alle, Tenorarien von Giuseppe Verdi eingespielt. Frage an dich als Verdi-Spezialisten, kann denn eine einzige Tenorstimme wirklich das gesamte Spektrum von Verdis Tenorpartien abdecken?
Wenn es Carlo Bergonzi ist, vielleicht schon, ja. Nein, ich denke schon. Also erstens sind natürlich diese Tenorarien, auf die Giuseppe Verdi ja immer sehr großen Wert gelegt hat, fast sinnbildlich für die ganze Oper. Insofern, denke ich, stehen sie wirklich ganz charakteristisch für das ganze Werk. Und man sieht auch in diesem Album eben, wie ganz unterschiedlich Verdi diese jeweiligen Arien gestaltet hat. Man sieht auch diese enorme Entwicklung in den verschiedenen Opern, je nach Operninhalt, wie die Arie angelegt wurde. Insofern, glaube ich, ist das ein sehr, sehr repräsentatives Album bis heute, auch für das Verständnis von Verdis Musik.
Bacio!
Carlo Bergonzi als Fenton in Giuseppe Verdis Falstaff. Nello Santi dirigierte das New Philharmonia Orchestra. Der hintersinnige Humor von Verdis Falstaff, der muss ja wahrscheinlich Nello Santi sehr entgegengekommen sein.
Ja, das denke ich auch. Und das zeigt sich eben einerseits, wie Verdi diese Musik komponiert hat und diese Person von Falstaff in Musik gegossen hat. Und ich glaube, Nello Santi war äußerst prädestiniert dazu, das eben auch musikalisch dann umzusetzen. Abgesehen davon hat mich auch immer diese Symbiose von Falstaff und Nello Santi irgendwie sehr berührt und glücklich gemacht. Und es ist ja kein Geheimnis, dass auch Nello Santi gerne nach einem schönen Konzert- oder Opernabend eine schöne Tavolata genossen hat und einen Schluck Wein getrunken hat.
Die kulinarischen Genüsse, die gehörten auf jeden Fall mit dazu. Und es gab ja auch sonst ganz viele Rituale, die zu einem Nello Santi-Abend dazugehörten.
Genau, also das für mich immer eindrücklichste Ritual war, dass er eigentlich kein Lampenfieber hatte. Das habe ich mich schon früh immer gefragt, mit welcher Ruhe er da kam. Er hatte ja immer noch sehr viel Zeit vor den Vorstellungen, um durch alle Gänge zu gehen und den jeweiligen Sängerinnen und Sängern noch einen guten Abend zu wünschen. Und ein Bild, was ich immer vor mir habe, auch letzthin noch an der Skala, ist, wie er 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn noch tief in der Partitur versunken war und noch irgendwelche Stellen nochmals angeschaut hat, um dann in Zürich, glaube ich, in der Regel immer ein bisschen verspätet, sich dann auf den Weg zum Orchestergraben zu machen. Und für mich ein ganz schönes Ritual war, wie er dann seinen relativ langen Dirigentenstock in den Ärmel gesteckt hat und den dann fast einem Florett gleich dann gezückt hat, bevor es dann mit der Oper losging.
Unser Rückblick auf das Wirken von Nello Santi, der wäre unvollständig, wenn wir nicht auch über den Konzertdirigenten sprechen würden. Man vergisst ja heute angesichts dieser ganzen Opernbegeisterung immer ein bisschen, dass das für ihn auch ein ganz wichtiges Kapitel war.
Man darf nicht vergessen, dass er von 1986 bis 1994 Chefdirigent vom Sinfonieorchester Basel war und dort eben ein unglaublich breites sinfonisches Repertoire auch aufgeführt und eingespielt hat. Und eine ebenso enge Beziehung bestand mit dem NHK Symphony Orchestra in Tokio, wo er während vielen Jahren, fast jedes Jahr, für mehrere Konzerte in Japan war und dort viele Einspielungen gemacht hat, wo dann aber Werke wie Tschaikowski, Brahms und Stravinsky auftauchen. Und ich habe mich sehr oft mit ihm auch über dieses Repertoire unterhalten und ich habe immer wieder gespürt, dass gerade die Musik von Johannes Brahms ihm sehr, sehr nahe lag und er sehr glücklich war, wenn er beispielsweise Brahms Sinfonien einspielen konnte.
In welchem Verhältnis standen denn Sinfonik und Oper für Nello Santi? Waren das zwei Paar Schuhe oder wie hat der Operndirigent möglicherweise den Konzertdirigenten beeinflusst?
Ich denke, Nello Santi würde jetzt sagen, es gibt nicht einen Opern- und einen Konzertdirigenten, sondern es gibt einfach einen guten Dirigenten. Und so wie ich Nello Santi verstanden habe, ist er auch an eine Brahms-Sinfonie genau mit dem gleichen Wissen und mit dem gleichen Verständnis herangegangen wie an eine Verdi-Oper. Aber man hat natürlich gemerkt, wie tief er auch dort in die Musik eingedrungen ist und gerade dieses Melodische oder teilweise auch Melodramatische hat er natürlich immer sehr stark auch in den Vordergrund gestellt und das ist natürlich bei gewissen Brahms-Sinfonien auch sehr gut möglich und auch sehr schön hörbar geworden später.
Wir haben jetzt bei unserer letzten Musik keinen Brahms, sondern Tschaikowski. Wir blenden uns ein in den Finalsatz der Sinfonie Nummer 4, F-Moll, Opus 35. Im Oktober 2016 dirigierte Nello Santi im Festkonzert zu seinem 85. Geburtstag die Philharmonia Zürich.
Thank you.
das Finale der Sinfonie Nummer 4, F-Moll, Opus 35 von Peter Tschaikowski. Matthias, was wird bleiben von Nello Santi?
Unzählige wunderbare Erinnerungen an Opernabende, die es vielleicht so nicht mehr gibt, weil mit dem Tod von Nello Santi sicher auch ein Kapitel italienischer Musikgeschichte zu Ende gegangen ist. Aber diese Erinnerungen an ihn, an diese unzähligen, wunderbaren, emotionsgeladenen Aufführungen werden sicher nachklingen. Und ich bin glücklich, dass heute doch recht viele Aufnahmen immer noch vorhanden sind. Vielleicht tauchen auch noch ein paar mehr auf, sodass wir Nello Santi nie vergessen werden.
Das war ein schönes Schlusswort für Zwischenspiel, den Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Heute in Memoriam Nello Santi. Danke an meinen Studiogast, den Musikkenner und Santi-Spezialisten Matthias von Orelli. Verantwortlich für Ton und Schnitt war Raphael Patschorek und am Mikrofon verabschiedet sich Michael Küster.